Wir wollen miteinander beten. Du treuer Gott und Vater, nimm von Herzen Dank dafür, dass wir immer wieder Gelegenheit haben dürfen, auch in aller Ruhe und Abgeschiedenheit hier dein Wort zu hören. Hab du Dank für das, was du bisher gewirkt hast unter uns. Hab Dank für die Gemeinschaft mit dir und untereinander. Und nun bitten wir dich für diesen heutigen Abend. Gib unserem Bruder Weisheit und Gnade und Vollmacht zu diesem Dienst. Und lass unsere Herzen offen sein, auf das hin ausgerichtet sein, was du uns zu sagen hast. Herr, wir brauchen immer wieder neu, auch wenn du in uns lebst, diese Offenbarung deinerseits, immer wieder neue Begegnung mit dir, damit du uns recht führen und leiten kannst. Halte alle Störende fern, damit wir uns auf das eine Entscheidende konzentrieren dürfen. Wir danken dir, dass du jetzt gegenwärtig bist, dass wir unter einem offenen Himmel sein dürfen. Gepriesen sei dein Name. Amen. Amen.
Brüder, das Thema der Wiedergeburt ist ja, wenn wir es einmal weltweit betrachten, außerordentlich belastet. Und dies ist offensichtlich auch vom Feind aus so gesteuert. Man kennt diese Thematik in den östlichen Pseudoreligionen, die ja heute nach Europa herüberschwappen. Man kennt sie bis hin in die New Age-Bewegung, in einem schrecklichen Konglomerat verschiedenster Richtungen, in der Neugnosis unserer Zeit. Ja, das geht bis dorthin, dass in den USA eine Liste wiedergeborener Geschäftsleute gehandelt wird. Natürlich zu dem Zweck, damit man bei ihnen kauft. Der Cenk-Ki hat ja die Ideologie, dass das Auserwähltsein sich darin dokumentiert, dass man Erfolg und Reichtum im Leben hat. Insofern ist es außerordentlich wichtig, dass man sich auch einmal in einer lehrhaften Weise mit diesem Thema beschäftigt. Mit einem Thema, das sonst eher evangelistisch behandelt wird. Doch es war ja ein theologisches, tiefgründiges Lehrgespräch, das Nikodemus mit Jesus in der Nacht hatte. Ich möchte bereits beginnen zu lesen, aus Johannes 2, von Vers 23 an. Als er, Jesus, aber zu Jerusalem war, am Passa auf dem Feste, glaubten viele an seinen Namen. Da würden wir sagen, das ist ja wunderbar, alles wiedergeborene Juden. Denn wer an den Namen des Sohnes Gottes glaubt, der hat das Leben. Brüder, hieran seht ihr, dass wir das Wort Gottes nicht mechanistisch anwenden dürften. Der Theologe Bonhoeffer hat einmal gesagt, Glauben an seinen Namen im Johannesevangelium heißt, dass ein gewisser Kreis in Israel begonnen hatte, darauf zu vertrauen, dass der Rabbi Jesus von Nazareth der Messias sein könne. Und deshalb verstehen wir auch das andere recht. Sie vertrauten seinem Namen, als sie seine Zeichen sahen, die er tat. Jesus selbst aber vertraute sich ihnen nicht an, weil er alle kannte. Wir dürfen auch sagen, weil er alle durchschaute. Und nicht bedurfte, dass jemand Zeugnis gebe von dem Menschen. Denn er selbst wusste, was in dem Adam war. Was in dem Menschen war. Er weiß auch, was in uns ist und was in uns vorgeht. Aus dem Kreise, der hier angesprochen wird, stammt offensichtlich auch der Ratsherr des Hohen Synedriums, der Theologe und Schriftgelehrte Nikodemus. Es ist ein Mann, der aus der Wahrheit ist. Und das hat eine große Verheißung Jesu. Wer aus der Wahrheit ist, hört meine Stimme. Wir können von ihm sagen, dass er die grundlegende Vorentscheidung des Glaubens getroffen hat. Dass er nämlich die Liebe zur Wahrheit angenommen hat. denn nichts anderes treibt ihn zu jenem Gespräch mit Jesus. In 2. Thessalonicher 2, Vers 12 steht ja geschrieben, von dieser grundlegenden Vorentscheidung der Liebe zur Wahrheit, dass die endzeitliche Welt deshalb dem antichristlichen Irrwahn auf den Leim gehen und verfallen wird, weil sie die Liebe zur Wahrheit nicht angenommen haben. Und darum gibt Gott sie dann auch preis, dem Irrtum und Irrwahn dämonischer Mächte zu verfallen. Dass Nikodemus in dieser Weise geprägt war, das erfahren wir auch später. Wir brauchen nur gelegentlich einmal zu Hause Kapitel 7, Vers 50 bis 52 zu lesen, wo wir sehen, dass Nikodemus Jesus gegenüber den Abgesandten des Hohen Rates energisch verteidigt und in Schutz nimmt. Eine weithin unbekannte Stelle. Wir wissen auch, dass er gemeinsam mit Josef von Arimathia zum Begräbnis Jesu beigetragen hat und durch eine eigene, spontane Initiative bei Pilatus den Leichnam Jesu erbeten hat zur Bestattung. Nikodemus heißt ja aus dem Hebräischen abgeleitet unschuldiges Blut. Und Josef von Arimathia, Arimathia bedeutet, der Löwe stirbt. Was für ein Begräbnisprogramm beim Tode Jesu. Der Löwe aus Juda stirbt, unschuldiges Blut. Das haben diese beiden Männer verstanden. Die Schrift berichtet von Nikodemus nicht mehr. Sie berichtet auch nicht darüber in aller gebührenden Keuschheit, wie die Wirkung jenes Nachtgespräches auf Nikodemus gewesen sei. Wir können nur hoffen, dass er zu jenen Priestern und Schriftgelehrten und Führern des Volkes gehörte, von denen gesagt wird, dass sie zu Pfingsten unter der Wirkung der Ausgießung des Heiligen Geistes sich der Muttergemeinde in Jerusalem angeschlossen haben. Dann wäre er einer der wenigen edlen, weisen und mächtigen gewesen, die es in der Gemeinde Jesu gibt. Nur wenige. Aber auch für sie sind wir dankbar. Und ertragen sie ebenso gerne, wie sie uns Armen im Geiste ertragen, die wir arm, gering und nichts und töricht sind. Wir hoffen es. Es wird oft die Frage gestellt, warum kam Nikodemus in der Nacht? Und man antwortet gelegentlich darauf, er sei so feige gewesen, dass er bei Tage es nicht gewagt habe, Jesus anzusprechen. Kapitel 7, 50 bis 52 spricht entschieden dagegen. Dies war kein Feigling, sondern dieser Theologe Israels sucht ein langes, tiefgründiges Gespräch mit Jesus über die Frage der Wiedergeburt und Jesus, der umlagert war des Tages von Kranken, Ratsuchenden, von Tausenden des Volkes, der sich oft durch die Flucht eine Stunde der Stille bei seinem Gott und Vater erkämpfen musste, wo er sich an einem wüsten Ort wiederum in Einklang bringen durfte und konnte mit dem Willen Gottes. Er hatte am Tage keine Zeit für solche Gespräche. Dafür braucht es Zeit. Mich hat einmal ein Bruder am Ausgang gefragt, als ich die Geschwister verabschiedete, lieber Bruder, wie verstehen Sie eigentlich die Offenbarung des Johannes? Da habe ich ihm gesagt, das kann ich Ihnen jetzt in 5 Minuten leider nicht sagen. Zum Studium des sonderlich des prophetischen Wortes braucht es Zeit und Mühe und Fleiß. Die Ergebnisse fallen uns nicht einfach von oben senkrecht in den Kopf, sondern da gilt das, was Petrus einmal sagt, dass wir Fleiß anzuwenden hätten und nicht, dass wir einfach wild durch die Gegend zu raten hätten bei der Deutung des prophetischen Wortes. Und deshalb kommt Nikodemus in der Nacht. Er weiß, dann hat Jesus Zeit und Jesus sagt, da habe ich Zeit für dich. Wir wollen einmal beachten, bei aller Mahnung, auch bei aller gelegentlichen Warnung, die Jesus in diesem Gespräch durchblicken lässt, ist es doch eine starke Liebe und Bemühung um dieses Ratsmitglied des Hohen Synedriums, der hier bei Jesus sich geborgen weiß, wie bei einem echten Seelsorger, und der ihm in einer fairen, anständigen, ruhigen, sachlichen, tiefgründigen Weise begegnet und antwortet. Und wir können daraus nur lernen. Ich möchte die ersten Verse lesen. Es war aber ein Mensch aus den Pharisäern, sein Name Nikodemus, ein Oberster oder ein Führer der Juden. Dieser kam zu ihm in der Nacht und sprach zu ihm: Rabbi, wir wissen, dass du ein Lehrer bist von Gott gekommen, denn niemand kann diese Zeichen tun, die du tust, es sei denn Gott mit ihm oder es stehe denn Gott auf seiner Seite. Mit diesem Wir, das Nikodemus in seinem Munde führt, wird umschlossen das positive Schriftgelehrtentum zur Zeit Jesu. Wir alle kennen aus den Evangelien und aus den großen Streitgesprächen, ja den Weheflüchen Jesu über die Pharisäer, nur jenes negative Bild des Pharisäers und Schriftgelehrten. Und dieses negative Schriftgelehrtentum hat es auch gegeben. Es wird nicht nur von Jesus bekämpft, sondern in der jüdischen Großauslegung, dem Talmud, werden jene Pharisäer fast noch schärfer gegeißelt, die Jesus geißelt, als er sie angesprochen hat. Das müssen wir einmal sehen. Es gab in Israel auch durchaus Männer mit Sehnsucht nach dem lebendigen Gott, die die Schriften erforschten und die meinten, in den Schriften ewiges Leben zu haben, die dann allerdings kurz vor Jesus kehrt machten und nicht durchbrachen zu ihm, denn er ist es, von dem die Schriften zeugen. Und dieses positive Schriftgelehrtentum zieht aus den Zeichen und Wundern die Folgerung: Keiner kann diese Zeichen, das heißt diese Zeichen nicht der Selbstdokumentation, sondern diese Zeichen der Barmherzigkeit und der Liebe tun, die du tust, es stehe denn Gott auf seiner Seite. Das ist kein billiges Kompliment, mit dem er sich bei Jesus hoffähig machen will, sondern das ist seine ehrliche, tief gegründete Meinung. Wir wissen, dass die negativen Pharisäer und Schriftgelehrten, sonderlich diejenigen von Jerusalem, eine andere Folgerung aus den Zeichen Jesu gezogen haben. Sie haben gesagt, weil sie die Wunder nicht leugnen konnten und auch in den allerschärfsten Hetzschriften der Synagoge gegen die junge Gemeinde steht in keinem einzigen Satz gegen Jesus etwas, dass diese Wunder nicht geschehen seien. Und das ist geradezu ein historischer Beweis für die Wunder Jesu. Denn diese Pharisäer hätten es liebend gern bestritten. Aber sie ziehen nach Matthäus 12 eine andere Folgerung. Sie sagen, dieser Jesus vollbringe seine Wunder nicht anders als in der Kraft des Obersten der Dämonen, des Beelzebub, des Satans. Sie deuten es also anders. Sie deuten es im Sinne des Ketzerparagraphens Israel, 5. Mose 13, wo geschrieben steht, wenn in deiner Mitte ein großer Prophet aufsteht, der in irgendeiner Weise etwas abzuschneiden versucht von der Gültigkeit des Gesetzes, und er tut gewaltige Wunder und Zeichen, den sollst du steinigen und sollst ihn aus deiner Mitte hinwegtun. Du sollst das Böse aus deiner Mitte hinwegtun. Wunder sind also von vornherein nicht Beweise für die Wirksamkeit Gottes. Da, in diesem Punkt haben sie recht. Denn auch der Antichrist wird einmal in der Energie des Satans große Zeichen und Wunder tun und mit gewaltigen Kräften ausgestattet sein. Aber Nikodemus hat hinter die Wunder geschaut und hat hinter den Wundern Jesu das Zeichenhafte gesehen. Das Zeichen Gottes, den Finger Gottes, das Handeln Gottes, die Barmherzigkeit Gottes in diesem Jesus und in seinen Wunderzeichen. Ich möchte weiterlesen. Es ist ein zu wertvoller Text, als dass wir uns verplaudern dürften. Vers 3 bis 4. Jesus antwortete und sprach zu ihm: Wahrlich, wahrlich, oder Amen, Amen, ich sage dir, nur dann, wenn jemand von Neuem geboren wird. Es kann auch heißen, nur dann, wenn jemand von oben gezeugt wird, kann er die Königsherrschaft Gottes sehen. Eine klare Bedingung. Jesus spricht hier dreimal in diesem Kapitel mit einem einleitenden Wahrlich, wahrlich, mit einem Amen, Amen. Und dies ist geradezu eine Schwurformel, eine Eidesformel im Judentum, die in zweifacher Weise erschallt, weil aus zweier oder dreier Zeugen Mund jede Sache erfunden werden muss. Und wir sollten die Worte, die Jesus in dieser Weise einleitet, besonders ernst nehmen. 25 Mal erscheint eine solche Eidesformel im Munde Jesu im Johannesevangelium. Wahrlich, wahrlich, Amen, Amen. Die äußerste Bekräftigung in der Selbsterniedrigung Gottes. Wir kennen vielleicht alle jenes wunderbare Kapitel aus Hebräer 6 oder in Hebräer 6, Vers 11 bis 19, wo uns gesagt wird, auf welche Weise unsere unruhige Seele im Allerheiligsten Gottes verankert werden kann und zur Ruhe kommen kann. Und dort wird uns gesagt, erstens, durch die Verheißungen Gottes, zweitens, durch die Tatsache des Charakters Gottes, dass dieser Gott und Vater nicht lügen kann, weil er die absolute Wahrheit ist. Und drittens, dass dieser Gott, der nicht lügen kann, weil wir Menschen alle Lügner sind, sich in einer unwahrscheinlichen Selbsterniedrigung zu uns herabbeugt und seine Verheißungen noch mit einem Eide beschwört. Und deshalb sollten wir vorsichtig sein gegenüber den beschworenen Verheißungen Gottes. Wer nunmehr Gott einen Lügner heißt und diese Dinge in Misskredit bringt, begeht Majestätsbeleidigung. Es ist eine Selbsterniedrigung des absolut wahrhaftigen Gottes, der mit einem Schwure uns seine Verheißungen zusichert. Hier auch aus dem Munde Jesu. Wahrlich, wahrlich, Amen, Amen, ich sage dir, nur dann, wenn jemand von oben gezeugt wird, von Neuem geboren wird, kann er die Königsherrschaft Gottes sehen. Hier geht es nicht um das Messiasreich. In das Messiasreich werden auch einmal Völker eingehen, die noch in der Widerspenstigkeit stehen. Zacharja 14. Die noch erzogen werden müssen unter dem Gesetz, die noch nicht das neue Leben der Wiedergeburt haben. Mit Reich Gottes, Königtum Gottes, ist mehr im Blickfeld Jesu. Hier erscheint bereits die ganze kommende Gemeinde der Erstlinge aus Juden und Heiden bis hin zur Vollendung des Heilsplanes Gottes. Wir werden das dann noch sehen. Nikodemus spricht zu ihm: Wie kann ein Mensch geboren werden, wenn er alt ist? Das ist eine typisch wissenschaftliche Frage, die Frage eines Methodikers nach dem Wie. Wie kann solches geschehen? Kann er etwa zum zweiten Mal in den Leib seiner Mutter eingehen und geboren werden? Das ist keine naive Frage eines so gebildeten, theologisch gebildeten Mannes, der zu dumm ist, die Dinge des Reiches Gottes zu erfassen, sondern das ist eine provokative Frage der Gesprächsführung. Er möchte Jesus zur Äußerung bewegen durch diesen, wir Pädagogen sagen, Widerspruchsimpuls. Aber in dieser Frage wird auch etwas deutlich von der großen Sehnsucht des unerneuerten Menschen vor den Toren des Heiligen Geistes, der ein Leben hinter sich hat voller Irrungen und Wirrungen, voller Anfechtungen und Schuld, voller Umwege und Irrwege, voller Versagen, und der in seinem Herzen spricht: Was wäre das doch wunderbar, wenn ich noch einmal ein neues Leben beginnen könnte. Ein Leben mit der Weisheit, die ich heute habe, mit dem Wissen, das ich mitnehmen könnte. Jesus wird ihm dann antworten: Das wäre überhaupt nicht wunderbar und das wäre überhaupt kein Erfolg und Fortschritt. Denn was vom Fleische geboren wird, und wenn es auch noch ein zweites Mal vom Fleische geboren wird, ist Fleisch. Das heißt, nach Vernunft, Seele und Leib, Feindschaft gegenüber dem lebendigen Gott. Aber diese Sehnsucht haben wir alle schon irgendwann einmal in unserem Herzen gehabt. Ach, könnte ich doch noch einmal ganz neu anfangen. Auch das spricht aus dieser Frage. Nun, dieser Theologe Israels, der die Bibel kannte, wusste zweifellos um das große Thema der Wiedergeburt, aber in einem anderen, von den Propheten des alten Bundes geprägten Sinne. Und das müssen wir zunächst einmal wissen. Die Volkswiedergeburt Israels am Ende der Tage kannte Nikodemus. Und das wird auch einmal kommen, dass Israel geboren wird und ganz Israel gerettet wird beim Kommen des Messias und in seinem Reiche. Ich möchte dazu eine Stelle lesen, nur eine von vielen, Jesaja 66, Vers 7 bis 9. Ehe sie, das heißt die Tochter Zion, Wehen hatte, hat sie geboren. Ehe Schmerzen sie ankamen, wurde sie von einem Knaben entbunden. Wer hat solches gehört? Wer hat dergleichen gesehen? Kann ein Land an einem Tage zur Welt gebracht oder eine Nation mit einem Male geboren werden? Denn Zion hat Wehen bekommen und zugleich ihre Kinder geboren. Sollte ich zum Durchbruch bringen und nicht gebären lassen, spricht Jehova, oder sollte ich, der gebären lässt, den Mutterleib verschließen, spricht dein Gott. Freut euch mit Jerusalem, frohlocket über sie, alle, die ihr sie liebet. Seid hocherfreut mit ihr, alle, die ihr über sie trauert. Ja, das wird einmal kommen. Und das und nichts anderes ist die Basis zum Verständnis jenes rätselhaften Kapitels Offenbarung 12 vom Sonnenweibe. Dieses Sonnenweib ist das glaubende, alttestamentlich geprägte, gesetzestreue, orthodoxe Israel, das in den Wehen und Gerichten der Endzeit langsam zu begreifen beginnt, dass der Rabbi Jesus von Nazareth doch ihr Messias war. Und hierfür ist Nikodemus ein leuchtendes prophetisches Vorbild. Er kam in der Nacht zu Jesus. Er, der das orthodoxe Israel repräsentiert, in seiner Liebe zur Wahrheit, aber auch in seinem Unerneuertsein, in der Frage nach der Wiedergeburt auf den Lippen gegenüber dem Bruder Jesus aus Nazareth, der noch nichts weiß vom großen Geheimnis der Erlösung am Kreuz. Und so werden sie kommen, noch in der Nacht der gegenwärtigen Weltzeit, mit der Frage nach der Wiedergeburt, werden sie Jesus begegnen und hinschauen auf ihn, den sie zerstochen haben, Und mit Schreien und Geburtswehen wird dieses Weib sich winden und einen männlichen Sohn gebären, jene 144.000 Messiasgläubigen Erstlinge aus allen 12 Stämmen Israels. An einem Tage wird Zion gebären. Das wusste Nikodemus. Das kannte er. Und er hätte auch das Wort Jesu aus Matthäus 19, 28 sicher verstanden. Dort fragen die Jünger ihren Herrn einmal: Was wird uns dafür werden, dass wir alles verlassen haben und dir nachgefolgt sind? Und er sagt ihnen: An jenem Tage, da der Sohn des Menschen, das heißt der Weltvollender, auf dem Thron seiner Herrlichkeit sitzen wird, werdet auch ihr sitzen auf 12 Thronen, richtend die 12 Stämme Israels in der Wiedergeburt. Das heißt, jene Zeit des Gerichtes über Israel, die Wehen der Endzeit, werden die Wiedergeburt genannt, weil sie zur Wiedergeburt des Volkes führen, durch Gerichte hindurch. Denn Jehova wird sich diesem Volke wieder neu verloben in Gerechtigkeit und Gericht und dann hernach in Güte und Barmherzigkeit und Treue. Hosea 2. Das hätte er verstanden. Was er aber nicht versteht: Dass dieses Geheimnis des neuen göttlichen Lebens und des Lebens aus dem Geiste, das Geheimnis der kommenden neuen Weltzeit des Messias, des Äons der Vollendung, dass dieses Leben schon jetzt in einem Menschen individuell vorweggenommen werden kann. Dass diese Wiedergeburt, dieses prophetische Großereignis, schon in diesem alten bösen Äon durchgeführt werden kann, durch den Heiligen Geist und vom Heiligen Geiste aus in einem einzelnen Menschen, der an Jesus glaubt. Für uns ist das heute selbstverständlich. Davon finden Sie kein Wort im ganzen Alten Testament. Dort zielt alles nur hin auf die Erneuerung, Wiedergeburt ganz Israels. Das ist ein unerhörtes, individuelles Geheimnis, dass die Schöpfung in einem Menschen einmünden kann, in die Neuschöpfung, dass seine Geburt aus einer Frau einmünden kann zur Neuzeugung durch den Geist Gottes, zur Wiedergeburt. Dass derselbe Gott, der einst aus der Finsternis Licht leuchten hieß, in Menschenherzen hineinleuchtet durch seinen Heiligen Geist, damit in ihnen entstünde der Lichtglanz der Herrlichkeit Gottes auf dem Angesicht Jesu Christi. Dieses Wunder der Neuwerdung, ein individuelles Geheimnis. Wie kann so etwas zugehen, von Neuem geboren zu werden, von oben gezeugt zu werden, das Leben des Geistes des lebendigen Gottes zu empfangen in unserem unerneuerten Geist? Und wir müssen wissen, wovon wir sprechen. Denn dieser Geist Gottes ist unerschaffen. Dieses Leben des Geistes ist die höchste Realität, die Realität aller Realitäten. Aus dem unerschaffenen Licht, das hier in Menschen hereinkommt, weshalb es auch einer besonderen Rechtsbefugnis oder Vollmacht bedarf, dass man dieses Leben überhaupt empfängt. Und ich möchte dazu lesen, Johannes 1, Vers 11 bis 13. Er kam in das Seinige, und die Seinigen nahmen ihn nicht an. So viele ihn aber aufnahmen, denen gab er das Recht, die Befugnis, die Vollmacht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben, welche nicht aus Geblüt, noch aus dem Willen des Fleisches, noch aus dem Willen des Mannes, sondern aus Gott geboren sind. Wir sind ja auch geboren aus dem Geblüt, aus dem Willen des Fleisches und aus dem Willen des Mannes. Es gibt eine alte Handschrift des griechischen Textes, die hat diesen Text in einer etwas anderen Fassung. Und wir werden das vielleicht verstehen. Es ist ein guter Text. Ich möchte ihn noch einmal in dieser Weise vorlesen. Er kam in das Seinige und die Seinigen nahmen ihn nicht an. So viele ihn aber aufnahmen, denen gab er die Vollmacht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an den Namen dessen glauben, der nicht ausgeblüht, noch aus dem Willen des Fleisches, noch aus dem Willen des Mannes, sondern aus Gott geboren ist. Und das war der Messias Jesus, der einzig Gezeugte des Vaters aus der Jungfrau Maria. Er hat uns dieses Leben mitgeteilt und seitdem sind wir Bürger zweier Welten. Und es überschneidet sich in uns Fleisch und Geist. Das ist das Geheimnis der kommenden Gemeinde, die Jesus hier bereits schaut. Was muss das für den Vater sein, dass in einem Kosmos, der noch vom Bösen umschlossen ist, wie der Embryo im Leibe seiner Mutter, Menschen herumlaufen, die an und für sich Tiere sind, nach dem Zeugnis des Predigers, die aber in ihrem Leben und in ihrem Geiste den Geist des lebendigen Gottes tragen, scheinend wie Himmelslichter in einem dunklen Kosmos, darstellend das Wort des Lebens. Was ist das für unseren Vater für eine Genugtuung, der uns durch das Wort der Wahrheit gezeugt hat, damit wir seien eine gewisse Erstlingsfrucht aller seiner Geschöpfe. Das ewige Leben in vergänglichen Menschen. Ich habe mich gefreut, als ich in der Wuppertaler Studienbibel von Kirchenrat de Bor zu Johannes 3 folgendes las. Dieses Leben ist hier wie an vielen Stellen das ewige Leben genannt. Das Wort ewig meint aber nicht eine philosophisch gedachte Ewigkeit im Gegensatz zur Zeit. Es meint erst recht nicht eine bloße Endlosigkeit, die als solche schrecklich wäre. Es heißt eigentlich äonisch, also zu dem kommenden neuen Äon gehörend und die Art der kommenden Welt an sich tragend. Dazu gehört gewiss auch Unverweslichkeit und Unsterblichkeit. Aber es gehört vor allem dazu die göttliche Herrlichkeit in ihrer Lebens- und Liebesfülle, die ein ewiges Dasein erst zu einem Seligen macht. Es ist ein Leben, bei dem wir bis in die Leiblichkeit hinein die vom Geiste Gottes erfüllten und gestalteten sein dürfen. Und ich freue mich besonders darüber, dass das im Verlage meiner Versammlungsbrüder in Wuppertal erschienen ist. Man gestatte mir diese heimliche Freude. Und nun möchte ich weiterlesen. Vers 5 bis 6, der zweite Doppelschwur Jesu. Jesus antwortete, wahrlich, wahrlich, Amen, Amen, ich sage dir, nur dann, wenn jemand aus Wasser und Geist geboren wird, kann er in die Königsherrschaft Gottes eingehen. Was aus dem Fleische geboren ist, ist Fleisch. Das heißt, ist Feindschaft gegen Gott. Und damit ist nicht nur unser Leib gemeint, sondern zu diesem Fleische gehört auch das unerneuerte Denken und die unerneuerte Seele. Was aus dem Fleische geboren ist, Nikodemus, selbst dann, wenn du noch einmal geboren würdest aus einer Frau, ist und bleibt Fleisch. Und was aus dem Geiste geboren ist, ist Geist und hat die Art und Qualität des Geistes an sich. Was damit gemeint ist, mit Fleischesart und Geistesart, wird uns vielleicht am deutlichsten in Galater 5. Galater 5, Vers 19 und folgende. Offenbar aber sind die Werke des Fleisches, welche sind Hurerei, Unreinigkeit, Ausschweifung, Götzendienst, Zauberei, Feindschaft, Hader, Eifersucht, Zorn, Zank, Zwietracht, Sekten, Neid, Totschlag, Trunkenheit, Gelage und dergleichen, von denen ich euch vorhersage, gleich wie ich auch vorhergesagt habe, dass die solches tun, die Königsherrschaft Gottes nicht ererben werden. Die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Gütigkeit, Treue, Sanftmut, Enthaltsamkeit. Gegen solche liegt kein Gesetz vor. Wie ist das nun mit der Zeugung aus Gott, mit der Wiedergeburt, mit dem neuen Leben? Ich habe zu Hause einmal nachgeschlagen bei einem englischen Ausleger, Pink. Er hat Folgendes dazu geschrieben, und das ist ganz vorzüglich. Was ist der Charakter und die Natur der neuen Geburt? Es ist nicht die Erneuerung des äußeren Menschen, nicht die Erziehung und Änderung des natürlichen Menschen, noch die Reinigung des alten Menschen. Es ist die Schöpfung eines neuen Menschen. Es ist eine göttliche Zeugung, eine Geburt aus dem Geist. Wir werden dadurch Teilhaber der göttlichen Natur, werden hineingeboren in die göttliche Familie. Nunmehr hat jeder Wiedergeborene zwei Naturen in sich. Die eine, die fleischlich ist und fleischlich bleibt, bis zum letzten Atemzug. Kein einziges Gen unserer biologischen und erbmäßigen Veranlagung ändert sich durch die Wiedergeburt. In unserem Fleische, noch nicht einmal in unserem Grundcharakter, wird sich etwas ändern. Die andere Natur tragen wir auch in uns, die geistlich ist. Diese beiden Naturen stehen im Gegensatz gegeneinander. Es ist nur folgerichtig, dass in einem wiedergeborenen Christen ein unaufhörlicher Kampf stattfindet. Es ist einzig die Gnade Gottes, durch welche die alte Natur niedergehalten wird. Es ist allein Gottes Wort, welches die neue Natur ernähren kann. Was hat sich denn nun geändert? Etwas Wesentliches. Wir hassen, was wir früher liebten. Wir lieben, was wir früher gehasst haben. Das ist die Neuheit des Geistes im Alten unseres Lebens. Ich möchte Vers 5 bis 6 noch einmal lesen. Den zweiten Eidschwur Jesu. Amen, Amen, ich sage dir, nur dann, wenn jemand aus Wasser und Geist geboren werde, kann er in die Königsherrschaft Gottes eingehen. Was aus dem Fleische geboren ist, ist Fleisch. Was aus dem Geiste geboren ist, ist Geist. Nikodemus hatte ja die Frage gestellt, wie soll solches zugehen? Und dies ist eine erste Antwort. Durch die Vermittlung von Wasser und Geist als den Elementen der Zeugung. Und wir haben uns hier zu fragen, was das denn sei. Es gibt eine heilsgeschichtliche Deutung für Israel. Diese heilsgeschichtliche Deutung könnte man umschreiben mit Matthäus 3, Vers 11 bis 12, wo Johannes der Täufer sagt, ich bin nicht würdig, die Sandalen jenes Jesus aufzulösen, dessen Vorläufer ich bin. Ich bin gekommen, mit Wasser zu taufen. Er aber wird im Heiligen Geiste und mit Feuer taufen. das, was sich einmal heilsgeschichtlich vollenden wird, nach Joel 2, an dem Israel der Endzeit, wo der Geist der Gnade und des Flehens auf sie erneut herabgegossen werden wird. Aber nun haben wir es ja hier mit der individuellen, persönlichen Wiedergeburt eines Menschen zu tun, noch in der alten Weltzeit, hier und jetzt, noch vor dem sichtbaren Anbruch des Gottesreiches. Und man hat hier oft die Antwort gegeben, das Wasser sei die Taufe. Einmal davon abgesehen, dass Jesus an keiner einzigen Stelle etwas bezeugt von der kommenden christlichen Taufe und dass Nikodemus das auch nicht verstanden hätte, möchte ich doch darauf hinweisen, dass die Wassertaufe, auch die Glaubens- und Großtaufe, die ich befürworte, niemals etwas in uns bewirken kann. Auch nicht das neue Leben der Wiedergeburt, mitgeteilt durch den Heiligen Geist. Sondern umgekehrt, dieses neue Leben Gottes, vermittelt durch den Heiligen Geist, wird hernach bezeugt in der Taufe, wo wir vor Menschen und Engeln Zeugnis ablegen, dass wir mit diesem Christus Gekreuzigte und Gestorbene sein wollen. Denn hat Gott uns durch das Wort der Wahrheit gezeugt, damit wir eine gewisse Erstlingsfrucht seiner Geschöpfe seien. Das Wort der Wahrheit ist also der Same der Zeugung, der uns mitgeteilt wird im Heiligen Geist und durch den Heiligen Geist auf der Basis der Auferstehung Jesu Christi aus den Toten. Deshalb wird dieses Wort in einem anderen Bilde auch das Wasserbad genannt. Epheser 5 bezeugt es uns in aller Deutlichkeit, dass wir uns täglich reinigen dürfen und reinigen sollen im Wasserbad des Wortes. Und diese Waschung ist hier angesprochen. Ich möchte zwei Stellen aus 1. Petrus 1 lesen. 1. Petrus 1, Vers 3 zunächst. Gesegnet sei der Gott und Vater unseres Herrn, Jesus Christus, der in Übereinstimmung mit seiner großen Barmherzigkeit uns neu gezeugt hat oder uns wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi aus den Toten. Lebendig gemacht im Geist wurde Jesus zum lebendig machenden Geist. Erhöht zur Rechten des Vaters hat er den Heiligen Geist ausgegossen, reichlich ausgegossen über uns. Und da haben wir das eine Element der Wiedergeburt, den Geist, den der Auferstandene und Erhöhte gesandt hat. Und das zweite Element, 1. Petrus 1, Vers 23, dort wird von uns gesprochen als von solchen, die nicht wiedergeboren sind aus verweslichem Samen, sondern aus unverweslichem Samen, nämlich durch das lebendige und bleibende Wort Gottes. Deshalb sagt Paulus in 1. Korinther 4, Vers 15, ich habe euch gezeugt durch das Evangelium. Und so müssen wir dann Titus 3, Vers 5 bis 6 verstehen. Zeugung, Mitteilung neuen Lebens aus Gott durch das Wort und durch den Geist Gottes. Gott errettete uns gemäß seiner Barmherzigkeit durch die Waschung der Wiedergeburt und durch die Erneuerung durch den Heiligen Geist, welchen er reichlich über uns ausgegossen hat durch Jesum Christum, unseren Retter. Nicht die Taufe ist die Waschung der Wiedergeburt, sondern die Waschung im Wasserbad des Wortes, die Zeugung durch den Samen und aus dem Samen des Wortes Gottes. Wort und Geist teilen uns das Leben Gottes mit. Es ist jene Brücke aus dem unzugänglichen Licht des Vaters in unseren gefallenen, verfinsterten Kosmos herein, in unseren gefallenen, verfinsterten Geist herein, der dieses Leben Gottes empfangen darf in einem unerhörten Geheimnis. indem der Heilige Geist diesen unseren Geist wieder fruchtbar macht, empfängnisfähig macht, sodass dann das Wort Gottes, der Same der Wiedergeburt, in uns eine Zeugung herbeiführt. Zeugung aus Wort und Geist. Da können wir mit Prediger 11, Vers 5 sagen, gleich wie du nicht weißt, welches der Weg des Windes ist oder der Weg des Geistes ist, des Ruach, des Geisthauches, wie die Gebeine im Leibe der Schwangeren sich bilden, ebenso weißt du das Werk Gottes nicht, der das All bewirkt. Des Schöpfers, der die Geburt bewirkt, der aber auch die Neugeburt, die Wiedergeburt bewirkt. Ich muss weiterlesen. Vers 7 bis 8 in Johannes 3. Erstaune nicht, dass ich dir gesagt habe, ihr müsset von oben geboren werden oder ihr müsset von Neuem geboren werden. Ich ziehe die Übersetzung von oben vor, denn sie ist am wenigsten missverständlich. Der Wind weht, wo er will, und du hörst sein Sausen. Aber du weißt nicht, woher er kommt und wohin er geht, woher er kommt und wohin er führt. Also ist ein jeder, der aus dem Geiste geboren ist. Und weil das hebräische Wort Ruach und auch das griechische Wort Pneuma beides bedeuten, Wind, aber auch Geist, deshalb kann man auch übersetzen, der Geist weht, wo er will. Du hörst seine Stimme, so heißt es eigentlich im Griechischen. Aber du weißt nicht, woher er kommt und wohin er geht, wohin er dich führt. Also ist jeder, das heißt in dieser Weise unberechenbar und in einem Geheimnis des Glaubens und der Glaubensführung stehend. Also ist ein jeder, der aus dem Geiste geboren ist. Wenn ich im vierten Schuljahr mit den Kindern über Pfingsten rede und über den Heiligen Geist, über die Wirkungen, die er in schwachen Menschen vollbringen kann, und dass es wirklich darum geht, später einmal sich neu für Christus zu entscheiden und dann auch mit Christus zu leben. Ich darf ja nichts gegen die Kindertaufe sagen, als evangelischer Lehrer mit Vokation. Aber ich bringe Ihnen sehr deutlich bei, dass es darum geht, später die Dinge zu aktualisieren. Da hat mich einmal ein sehr nachdenkliches, kluges Kind gefragt, ich weiß noch nicht, ob ich das tun werde, denn wer will mir denn sagen, ob das, was in der Bibel berichtet wird und was sie uns einleuchtend erzählen, ob das alles stimmt und ob es einen Heiligen Geist überhaupt gibt. Das sagte ein anderes Kind, das war die Freundin, du wirst das auch nie wissen. Denk doch an die Geschichte mit dem Thomas. Ich lasse die Kinder ja dann gerne reden nach solchen Impulsen. Dem hat Jesus gesagt, glückselig ist, der nicht sieht und doch glaubt. Ich habe dann noch die Frage gestellt, wie ist das denn eigentlich mit dem Wind? Hast du schon mal den Wind gesehen? Ja, sicher. Wie der die Bäume gebogen hat und wie er die Dachschindeln vom Dach gehauen hat und wie mir die Mütze vom Kopf gefallen ist und einer alten Frau der Regenschirm aus der Hand gerissen wurde. Ich sage, Kind, das ist doch nicht der Wind gewesen, den du da gesehen hast. Das waren die Wirkungen des Windes. Aber den Wind hat keiner von uns gesehen. Und so ist hier das Wort Jesu schon für ein Kind verstehbar gemacht. Jenes unsichtbare Geisteswirken aus der allerhöchsten Realität heraus, aus dem unzugänglichen Licht des Vaters heraus. Jenes Wirken, das erkannt werden kann an den Wirkungen im Leben eines Menschen, erfasst durch unseren Glauben. Wir werden nichts sagen können über das Ursachengeheimnis des ewigen Lebens und der Wiedergeburt. Aber wir werden sicher, wenn wir wiedergeborene Menschen sind, etwas sagen können von dieser Stimme des Geistes. Von dieser Stimme des Geisthauches. Von dieser Führung des Geistes, der manchmal führt, wohin wir nicht wollen. Und der unsere Lebenskonzepte durchkreuzt und zerreißt, weil er einen anderen Plan mit uns hat als wir selbst. Das Geheimnis des Glaubens, des neuen Lebens aus Gott. Erstaune nicht, dass ich dir gesagt habe, ihr, auch ihr Theologen und Schriftgelehrten, müsst von Neuem, von oben geboren werden, unmittelbar aus Gott. Der Geisthauch weht, wo er will. Du hörst seine Stimme, sein Brausen, aber du weißt nicht, woher er kommt, aus welcher geheimnisvollen Tiefe des Daseins Gottes. Du weißt nicht, wohin er dich führen wird. Also ist ein jeder, der aus dem Geiste geboren ist. Der Geist und der Wind nebeneinander gestellt. Beide sind souverän in ihren Aktivitäten. Beide sind geheimnisvoll in ihren Operationen. Beide verantworten sich uns gegenüber nicht. Beide sind unwiderstehlich, der Wind und der Geist. Beide sind nicht in Regeln erfassbar und festlegbar. Beide sind unsichtbar und unerforschlich, aber auch unentbehrlich, kräftigend und erfrischend. Vers 10 bis 13. Jesus antwortete und sprach zu ihm: Du bist der Lehrer Israels und weißt dieses nicht? Nikodemus hatte ja die Frage gestellt: Wie kann dieses geschehen? Wie kann dies Geschichte werden? Wie kann dieses realisiert werden? Wie kann dies Wirklichkeit werden? Dass schon vor dem Kommen des Reiches des Messias und der neuen Weltzeit der Vollendung ein Mensch dieses Gottesleben erhält aus dem Heiligen Geist heraus. Darauf die Antwort Jesu: Du bist der Lehrer Israels und weißt dieses nicht. Auch er wird wie alle Lehrer ein schwereres Urteil empfangen. Und dieser Lehrer Israels, und Nikodemus ist ja ein Mann vor den Toren des Heiligen Geistes, ein Mann, der noch nicht das neue Leben hat, durchforschten mit allem Fleiß die Schriften und meinten zu Recht, in diesen Schriften das ewige Leben zu haben. Aber sie wollten nicht zu Jesus kommen und sich Jesus ausliefern. Du bist ein Lehrer Israels und weißt dieses nicht? Amen, Amen. Ich sage dir, wir reden, was wir wissen und bezeugen, was wir gesehen haben. Und unser Zeugnis nehmet ihr nicht an. Hier schließt Jesus sich zusammen mit den geistgesalbten Propheten des alten Bundes und mit den kommenden Aposteln des neuen Bundes. Mit jenen Augenzeugen Gottes, die aus dem Geiste Gottes heraus das Wesenhafte und das Wirkliche mitteilen. Wir reden, was wir wissen. Wir bezeugen, was wir gesehen haben, und unser Zeugnis nehmet ihr nicht an. Das ist der Spannungsbogen zwischen dem Wir und dem Ihr. Der Spannungsbogen des Unverständnisses zwischen dem Wissen und der Gewissheit der Geistgeborenen und der Ungewissheit und dem Nichtwissen der Fleischgeborenen. Und das ist nicht ein Problem des Studiums, sondern ein Problem der Begegnung mit dem lebendigen Gott. Ein Problem des Angerührtwerdens aus der Wesenstiefe Gottes durch seinen eigenen väterlichen Geist. Ein Problem, dem Nikodemus hier in dieser Stunde gegenübergestellt war. Auge in Auge mit Jesus,
der in der dunklen Nachtstunde bei einem flackernden Öllämpchen ihm gegenübersteht. Es ist die Stunde der Wahrheit. Eine solche Stunde hat Nikodemus nie mehr erlebt, es sei denn in jenem Ereignis, das wir für ihn noch hoffen, dem Ereignis der Wiedergeburt, der Neuzeugung. Wir und ihr. Wenn ich euch das Irdische gesagt habe und ihr glaubet nicht, wie werdet ihr erst glauben können, wenn ich euch das Himmlische sage? Denn dieser Jesus, der in den Tagen seines Fleisches das Irdische sagte, hat dann später durch seine Apostel, durch den Heiligen Geist in das Ganze der Wahrheit hineingeleitet und hat himmlische Dinge geoffenbart, himmlische Dinge mitgeteilt, die nur verstanden werden können im Heiligen Geist, in jenem Geiste, der auch die Tiefen Gottes erforscht. Er, der Himmlische, gibt Kunde von dem Himmlischen. Niemand ist hinaufgestiegen in den Himmel, als nur der, der aus dem Himmel herabgestiegen ist. Der Sohn des Menschen, der im Himmel ist oder der im Himmel seine ewige Existenz hat. Der aus der Wirklichkeit Gottes kommt. Kein anderer kann Aufschluss geben. Kein anderer kann die Brücke schlagen aus dem unzugänglichen Lichte des Vaters in den gefallenen Kosmos herein. Jene Brücke, über die der Heilige Geist zu uns gelangt, durch das Wort. Aber es scheint uns noch etwas Wesentliches zu fehlen, was Grundlage und Basis der Wiedergeburt bildet. Und das Entscheidende kommt nun. Ich habe in jungen Jahren immer gedacht, Jesus habe in einer gewissen distanzierten und arroganten Weise dem Nikodemus zu verstehen gegeben, du bist eben ein typischer Wissenschaftler und Theologen, du kommst immer mit dem Wie, mit der methodischen Frage, wie soll solches zugehen, wie kann sich dieses ereignen und realisieren, und er habe ihm darauf deshalb keine Antwort gegeben. Und das ist nicht wahr. Jesus antwortet auf das Wie. Wie soll solches zugehen? Wie soll es geschehen? Wie kann es sich realisieren, dass Menschen in diesem gefallenen Kosmos Träger des Heiligen Geistes werden und dass Israel am Ende der Zeiten einmal die große Volkswiedergeburt aus diesem Geiste erlebt? Wie? Nun die Antwort Jesu. Vers 14 und folgende. Und gleich wie, das ist das Echo auf die Wie-Fragen des Nikodemus. Gleich wie Moses in der Wüste die Schlange erhöhte, also muss der Sohn des Menschen, der Sohn Adams, der Weltvollender, erhöht werden, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren gehe, sondern ewiges Leben, das Leben der kommenden Heilszeiten der Vollendung habe. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzig gezeugten Sohn gab oder preisgab oder auslieferte, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren gehe, sondern ewiges Leben habe. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, damit er die Welt richte, sondern damit die Welt durch ihn gerettet werde. Das Gespräch mit Nikodemus verläuft noch bis Vers 21. Ich möchte jetzt die letzten Verse nicht lesen. Wie soll solches zugehen? In der Weise der erhöhten Schlange. Wir kennen ja alle jenes Geschehen, das uns im 2. Mosebuche, vielmehr im 4. Mosebuch berichtet wird, in 4. Mose 21, wo die murrenden Israeliten von giftigen Schlangen gebissen werden und sich in Todeskrämpfen am Boden winden. Und wie Moses zu Gott schreit, zu dem lebendigen Gott, dass er doch Heilung und Errettung geben möge. Und da sagt ihm Gott, mache dir eine Schlange aus Kupfer und nagele sie an einen Pfahl. Und jeder, der auf diese Schlange schaut, wird errettet werden, wird heil werden. Nicht wer auf Moses schaut. Aber diese Schlange ist ein unerhörtes Ärgernis. Ein Ärgernis für die, die von der Schlange gebissen sind und die sich in Todesqualen winden, denen die unerhörte Zumutung entgegenkommt. Sie sollten heil werden durch den Blick ausgerechnet auf die Schlange. Und nicht alle wagen es, dieser Torheit, dieser geforderten Torheit zu folgen, der Torheit des Kreuzes, und hinzuschauen. Aber es gibt welche, die wagen es, und sie werden heil. Der erhöhte Weltvollender im Bilde der Schlange, wer Jesus am Kreuze im Glauben erblickt, wird heil, zu derselbigen Stund. Hinschauen auf Jesus, das ist das große theologische Vollprogramm zur Vermittlung der Wiedergeburt und des neuen Lebens für uns und für Israel am Ende der Tage. Und dieser Sohn des Menschen, dieser Sohn Adams, dieser Sohn Gottes leidet im Bilde der Schlange, im Bilde des Urbösen, im Bilde des satanisch Bösen. Er wird von Gott am Pfahl des Kreuzes in einer Weise gerichtet, als wäre er der, der für alles Böse im gesamten Kosmos verantwortlich ist. Und deshalb wird er von Gott, dem Vater, zum Fluche und zur Sünde gemacht. Er trägt nicht nur die Sünde. Er wird zur Sünde gemacht und er wird abgeschnitten von den Augen des lebendigen Gottes, von den Zuflüssen seines Lichtes, seiner Liebe, seines Lebens, seines Geistes. Und darum ruft er aus einer unerhörten Tiefe des Gerichtetseins und des Alleingelassenseins heraus: mein Gott, warum hast du mich allein gelassen? Wie soll solches zugehen? Der Weg zur Wiedergeburt ist das Kreuz des Messias in seiner ganzen Totalität. Es gibt Rettung durch Schauen auf den Sohn und durch Glauben. Das ist die große Entscheidung. Das ist die Entscheidung für die, die neues Leben haben möchten. Und die es wagen, an diese unerhörte Torheit des Kreuzes, des Pfahles zu glauben, hinschauen auf ihn. Und das wird einmal Israel tun, am Ende der Tage, wenn sie in der Nacht kommen werden, in der Nacht der gegenwärtigen Weltzeit. Sie, die hier repräsentiert werden durch eine Frühgeburt, durch Nikodemus, der in der Nacht zu Jesus kam. Und wenn sie hinschauen werden auf ihn, den sie zerstochen haben, wenn sie Leid tragen werden um ihn wie um einen Erstgeborenen, dann wird unter Geburtswehen sich in ihnen die Frage nach der Wiedergeburt beantworten. Der Rabbi Jesus von Nazareth war doch unser Messias. Er ist die erhöhte Schlange am Pfahl, zur Rettung der ganzen Welt und zur Rettung ganz Israels. Wie soll solches zugehen? Durch Wort und Geist. Durch den Samen der Wiedergeburt, den Samen des Wortes Gottes, durch den Geist und die Wirkung des lebendigen Gottes auf der Grundlage der Erlösung, die am Kreuz geschaffen ist. Wort, Geist, Blut. Ich möchte schließen mit einer Stelle, die dieses Zeugnis zusammenfasst. 1. Johannes 5, Vers 6 bis 9. Dieser ist es, der gekommen ist durch Wasser und Blut, Jesus, der Messias. nicht durch das Wasser allein, sondern durch das Wasser und das Blut. Und der Geist ist es, der da Zeugnis gibt, weil der Geist die Wirklichkeit ist. Nicht nur die Wahrheit, sondern die göttliche Realität. Denn drei sind es, die da Zeugnis geben. Der Geist, er bezeugt unserem Geiste, dass wir Kinder Gottes sind. Und das Wort, dieses Wort bezeugt uns, wer an den Sohn glaubt, der hat das ewige Leben. Und das Blut. Und die drei sind völlig übereinstimmend in ihrem Zeugnis. Glückselig ist jeder, der erlöst ist durch das Blut Jesu, der das ewige Leben, das Leben der kommenden Heilszeiten der Vollendung empfangen hat in seinem Geist, aus dem Heiligen Geist, und der das Zeugnis des Wortes immer wieder neu als den Samen der Wiedergeburt empfängt. Zeugung von oben, neues Leben aus dem Geist. Amen.